Lob den Herrn für dieses Fest, dass wir mit unserem Gott festen dürfen. Und es ist nicht nur unser Gott, es ist auch unser Vater. Ja, so ein wunderbares Verhältnis haben wir zu unserem Gott. Es ist unser Vater. Ja, danke, Vater. Vater, du bist so wunderbar. Amen. Ich lese ein paar Verse aus Galater, und zwar Kapitel 1, Abvers 3 bis 5. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Dem sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, er hat uns herausgerettet aus dem gegenwärtigen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir haben so einen wunderbaren Vater. Es war sein Wille. Dennoch aus Kapitel 4, Abvers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn aus, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die unter dem Gesetz loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes ausgesandt in unsere Herzen hinein, der schreit, Abba, Vater. Also bist du nun kein Sklave mehr, sondern ein Sohn, lob den Herrn. Wenn aber ein Sohn, dann auch ein Erbe durch Gott. Amen, Herr Jesus. Heute dürfen wir sagen, Abba, Vater, lieber Vater. Ja, das ist so wunderbar. Das kann man uns gar nicht vorstellen, was das heißt. So einen großen Gott, der alles gemacht hat, der über allem ist, und es ist unser Vater. Ja, nicht nur unser Vater, unser lieber Vater. Dann soll es so eine Liebe zu unserem Vater auch heute erwecken, dass wir wirklich mehr unseren Vater lieben und uns dafür auch unserem Vater weihen können, für seine Gemeinde, für seinen Ausdruck auf dieser Erde. Lob den Herrn. Ja, und das hat alles der Herr für uns getan. Ja, er ist an unserer Stelle gestorben, um wirklich den Willen des Vaters zu erfüllen. Lob den Herrn. Ja, danke, Vater. Ja, du hast uns gezeugt. Du bist der Ursprung des Lebens. Danke dir, dass du uns Leben gegeben hast. Ewiges Leben. Leben, das nie aufhört, das jeden Tag neu und frisch ist. Und das feiern wir auch heute Morgen an deinem Tisch. Herr, durch Brot und Wein verkündigen wir dieses wunderbare Werk, das durch deinen Sohn geschehen ist, für dich, Vater, zur Verherrlichung. Ja, danke, Vater. Amen.
Offenbarung 22, 1 bis 7. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers, des Lebens, klar wie Kristall, der hervorkam aus dem Thron Gottes und des Lammes in der Mitte der Straße. Und auf dieser Seite des Stromes und auf jener war der Baum des Lebens, der 12 Früchte bringt und seine Frucht jeden Monat gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Und es wird gar keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen weder des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Und siehe, ich komme schnell. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und mich berührt halt so sehr, da drin zu sehen, wie der Herr uns von seinem Thron aus versorgen will mit seinem Leben. Und auch vor allem dann nochmal diese Zusage in Vers 6 und Vers 7, dass das Wort zuverlässig und wahrhaftig ist. Und vor allem auch, dass selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Ja, das will ich auf jeden Fall, diese Worte dieses Buches bewahren. Dieses Ziel oder wofür das am Ende alles ist, das habe ich nicht immer so direkt vor Augen. Und mich hat das halt besonders berührt, dass es in diesem, ja, dass es in diesem Buch so klar steht.
Mich haben heute Morgen schon mehrere Sachen berührt. Vor allem, dass wir den Herrn anschauen, hat mich berührt und dass er uns wirklich umwandeln möchte in sein Bild. Auch was wir in Galater gelesen haben, wir schauen den Herrn an und wie ist er denn? Er sagt Gnade und Friede. Der Herr ist Gnade und Friede und das dürfen wir anschauen. Wie schön ist das, wie der Herr uns so entgegenkommt. Er sagt nicht, du hast das und das falsch gemacht, sondern er sagt, gib dir Gnade und Frieden. Und in 1. Mose habe ich gelesen, da geht es um Josef. Und Josef ist ein Bild auf Jesus. Das hat mich auch sehr berührt. Seine Brüder haben ihn gehasst und sie hassten ihn sogar noch mehr, steht es. Und später, so ein bisschen am Ende, wo Josef dann in Ägypten ist und sich seinen Brüdern zeigt, dann sagt er, ich bin Josef. Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt. Und dann sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran, ich überspringe ein bisschen, und seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und kein Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf der Erde, und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und später steht dann, kommt zu mir herab und zögert nicht, denn ihr sollt im Land Goschen wohnen. Und Jesus möchte, dass wir nahe bei ihm sind. Und nahe bei mir sei du und deine Söhne und deine Söhne, deiner Söhne, Söhne. Und Vers 11, also 1. Mose 45 ist das. Und ich will dich versorgen. Das hat mich so berührt. Ich habe den Herrn gestern auch gefragt, so Herr, wie bist eigentlich du? Und da habe ich mich erinnert, was ich gelesen habe. Seine Brüder haben ihn sogar gehasst. Und er sagt noch, seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst. Also sie waren jetzt nicht irgendwie unschuldig, sondern hatten 100% Schuld. Und er sagt, werdet nicht zornig auf euch selbst. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Der Herr gibt uns immer Leben und große Rettung. Dieses Herz vom Herrn, von Jesus, hat mich so berührt. Er spricht uns Gnade und Leben und Friede zu. Amen.
616.
In meiner Lesung im ersten Buch Mose und ein wichtiges Thema ist der Segen Abrahams. Darum ging es. Und ja, wir wissen, Jakob hat diesen Segen durch List bekommen, auf Anraten seiner Mutter. Aber ich lese mal vor, was Isaak dann zu ihm sagt. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Das ist ein gewaltiger Segen. Aber als ich das so las, musste ich an die Gemeinde denken. Klar, das war damals Jakob, aber die Gemeinde ist Gottes Volk. Und es war so in mir, du pass auf, wie du über die Gemeinde denkst. Es ist so leicht zu kritisieren. Ja, das ist so und der ist so. Aber verflucht sei, wer dir flucht, sagt er zu Jakob. Gesegnet sei, wer dich segnet. Obwohl der Jakob, er hat den Vater betrogen, ja, nicht so gut, ja. Und er musste dafür auch leiden. Und trotzdem, dann später hat Esau geweint und geschrien, Vater, gib mir auch einen Segen. Hast du nur diesen Segen? Gib mir auch einen Segen. Dann sagt Isaak, der Segen ist vorbei. Ich habe nichts mehr für dich. So ernst war diese Sache. Und dieser Jakob, er hatte den Segen. Okay, er ging ins Leiden. Ja, er musste leiden, aber er hatte den Segen. Und auch für uns, es ist so wichtig, die Gemeinde zu segnen. Das ist keine kleine Sache. Die Gemeinde ist Gottes Volk. Diese drei, Abraham, Isaak, Jakob, waren Schafhirten. Nichts Besonderes, also keine Gelehrten, keine tollen Leute. Und trotzdem, Gott war für sie, Gott hat sie gesegnet. Sie waren wie sein Augapfel auf dieser Erde. Und so ist heute die Gemeinde. Ich lobe den Herrn für die Gemeinde. Ich danke dem Herrn, ich bin in der Gemeinde.
Ja, dann lass uns doch die Verse weiterlesen von 2. Petrus. 2. Petrus 1, 8 bis 12. Denn wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, werden sie euch jeder Augen, Hoffnung und Vereinheit lassen, zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn in dem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, tut unsere Herzen, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr gewiss niemals taufen. Denn so wird euch sein Herr in das ewige Reich unseres Herrn und der Herr, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Darum werde ich stets bereit sein, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr gewiss und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid.
Wir machen weiter in 2. Petrus. Und ich finde es sehr spannend, wie vielschichtig und wie weitreichend diese Verse hier sind. Als wir angefangen haben mit den Versen, haben wir sehr genossen, was am Anfang steht, und zwar Vers 3, alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Ist es nicht wunderbar, wenn jemand uns sagt, es ist dir alles schon geschenkt? Das gibt einen großen Freimut. Das lässt uns ein gutes Stück weit auch sehr entspannt sein, ja, weil uns alles schon geschenkt ist. Ja, wie wurde es uns eigentlich alles geschenkt? Ja, es gibt ja manchmal diese sehr weite Interpretation in der modernen Menschheit. Ich sage, wir sind ja alle Kinder Gottes. Kennt ihr diese Aussage? Ja, wir sind lebendig. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen, deswegen sind wir alle Kinder Gottes. Aber das ist nicht der Punkt hier, gell? Es gibt schon diesen bewussten Schritt, den jeder Mensch tun muss, den jeder Mensch gehen muss und sich Gott nähern. Den jeder Mensch tun muss und bekennen muss, ich bin ein Sünder und ich brauche Gott. Ich brauche einen Retter. Und mit diesem Schritt des Glaubens, mit dieser Umkehr oder Bekehrung oder Wiedergeburt, was auch immer wir einen Begriff nehmen wollen, damit machen wir einen Schritt hin zur Errettung und auch einen Schritt hinein in einen Reichtum, der unermesslich ist. Wie hier steht, alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Also mit dieser Wiedergeburt, mit dem neuen Leben, was wir empfangen haben, ist uns gleichzeitig alles geschenkt. Das ist doch wunderbar. Da gibt's keinen Mangel mehr, da gibt's keine Lücke, da gibt's keine halben Geschenke, sondern es ist uns alles geschenkt. Und das ist eine Grundlage, auf die sollen wir uns immer wieder feststellen, auf die sollen wir uns immer wieder auch uns dessen bewusst werden, dass uns schon alles geschenkt ist. In Christus haben wir alles bekommen. Kein Bedarf mehr, noch sich auf die Suche zu machen. So, das ist Teil 1, gell? Und dann sagt Petrus in Vers 5, und eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Man könnte auch vielleicht sagen, gerade deswegen. Ja, weil ihr schon alles oder weil wir schon alles empfangen haben, gerade deswegen sollen wir allen Fleiß anwenden. Also, das ist kein Widerspruch, sondern das ist ein Zeichen, dass es hier weitergeht. Dass wir in unserem Glaubensleben eine Perspektive haben. Wir sind noch nicht fertig. Wir können mit dem Herrn weitergehen. Wir können ihn noch reicher erfahren. Wir können auch wachsen und zunehmen in der Gnade und Erkenntnis des Herrn, wie letzte Woche die Überschrift war. Also da gibt es noch ein Wachstum. Wachstum in unserem Glaubensleben. Und in diesem Sinn sagt er dann hier, ja, reicht reichlich dar. Eben deshalb wendet allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben reichlich Tugend dar. Also da gibt's noch etwas darzureichen. Manche Übersetzungen sagen sogar hinzuzufügen. Aber hinzuzufügen ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil wir ja schon alles bekommen haben. Aber irgendwie, es muss doch noch was getan werden. Wir müssen aktiv werden, wir müssen fleißig sein. Und wir sehen das natürlich ja auch in anderen Abschnitten im Wort, zum Beispiel in 1. Korintherbrief, da sagt Paulus ja auch, dass der Herr ein wunderbares Fundament gelegt hat. Paulus in diesem Fall, 1. Korinther 3, Vers 10, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Und dann nochmal, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist. Welches ist Jesus Christus? Also, das Fundament ist gelegt. Das ist klar. Das kann auch niemand ein anderes legen und das soll auch nichts hinzugefügt werden. Aber dann Vers 12, aber wenn jemand auf dieses Fundament baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. Also es ist auch diese Sichtweise, diese Offenbarung, dass wir in unserem Glaubensleben bauen sollen, bauen können. Dass wir, Petrus sagt eben, Fleiß tun und darreichen. Fleiß tun, aufzubauen. Und dann kommt ja diese Abfolge. Ja? Im Glauben, sagt er, sollen wir reichlich Tugend darreichen. Ja, es ist gut, gläubig zu sein, aber es ist auch gut, Tugend darzureichen. Und in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Ausdauer und in der Ausdauer göttlichen Ausdruck. Und im göttlichen Ausdruck Bruderliebe. Und in der Bruderliebe die Liebe. Wir sehen hier eine gewisse Abfolge. Es ist vielleicht auch in einer gewissen Weise eine Bauanleitung, wie wir aufbauen sollen. Aber doch ist es kein Schema, gell? Sondern mit dem Herrn können wir darreichen. Und ich weiß nicht, ob er diese Erfahrung kennt, aber manchmal, wenn man solche Verse durchliest, in manchen Dingen denkt man, Haken dran, habe ich schon. Oder Haken dran ist nicht mein Problem. Ja, das kenne ich schon, jemand, der könnte davon noch mehr brauchen, aber da habe ich nicht das Problem, eher da. Oft genau, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir denken, naja, Haken dran, dann kommt der Herr. Oder dann kommt das Licht. Dann kommen die Situationen. Plötzlich merken wir, das, was wir vielleicht dachten, das haben wir schon reichlich erfahren, haben wir schon dargerecht. Da erinnert uns der Herr, ja, guck mal, du musst doch davon noch darreichen. Egal, was es jetzt ist. Vielleicht ist es Selbstbeherrschung oder vielleicht ist es göttlicher Ausdruck. Oder vielleicht ist es Tugend, aber wir brauchen eigentlich das Licht des Herrn, um darreichen zu können. Wenn wir es in uns selber tun, dann ist uns vielleicht irgendwas, liegt uns sehr nahe. Ja, ich brauche Selbstbeherrschung und ich will noch mehr Selbstbeherrschung und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber dann kommt der Herr und sagt, du, nimm doch mal Ausdauer. Erfahr mich doch mal, geh weiter ein Stück, ich bin doch noch viel reicher. So sollen wir uns vom Herrn leiten lassen, vom Herrn Licht geben lassen und mit dem Herrn auch wachsen in dieser ganzen Erfahrung. Und wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, also das, was vorhanden ist, das kann auch noch zunehmen. Das ist doch wunderbar. Es gibt noch Raum für reichere Erfahrung des Herrn. Der Herr will auch, dass wir ja ein Verlangen haben, Herr, ich möchte zunehmen. Herr, lass diese Dinge nicht nur vorhanden sein, sondern reichlich zunehmen. Als Gläubige wollen wir nicht arm sein, sondern wir wollen noch mehr zunehmen. Und wenn sie zunehmen, werden sie uns weder faul noch unfruchtbar sein lassen, zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Davor war die Erkenntnis, gell, in Vers 6, ist auch eine Erfahrung, in der wir zunehmen sollen, darreichen. Der Glaube ist wunderbar, aber da gibt es auch noch Erkenntnis. Ja, da können wir auch noch zunehmen. Und jetzt sagt er hier sogar zur vollen Erkenntnis. Was ist das jetzt? Vom Griechischen her kommt noch eine Silbe dazu. Die Erkenntnis ist die Gnosis und die volle Erkenntnis ist die Epignosis. Epi kennen wir auch von manchen Fachbegriffen, von Epizentrum. Wenn es ein Erdbeben gibt, dann bist du meistens zum Glück gar nicht dabei, aber wenn du in der Nähe bist, dann bist du nicht im Zentrum, weil es ist irgendwo tief in der Erde drin. Aber dann gibt es ein Epizentrum auf der Erde. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Aber dieses Epi, das heißt, es ist oben drauf sozusagen. Oder wenn du ein Buch liest, da gibt es manchmal einen Epilog. Das kommt noch zusätzlich zu den ganzen Kapiteln, die es im Buch gab. Gibt es noch den Epilog, das, was noch danach kommt. So, da wird auf die Erkenntnis noch was draufgepackt, nämlich die volle Erkenntnis. Die volle Erkenntnis, die kommt hier auch dreimal vor, gell? Die ist immer auf den Herrn bezogen. So in Vers 2 sagt er hier, die volle Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Dann Vers 3. Durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das ist auch wieder auf den Herrn bezogen. Und dann eben in Vers 8 hier, dass wir weder faul noch unfruchtbar sind zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also wir wollen unseren Herrn Jesus Christus voll erkennen. Paulus bezeugt es auch von sich, gell? Was sagt er? Philipper 3, Vers 10. Er möchte, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ich irgendwie gelange zur Ausauferstehung aus den Toten. Übrigens auch nochmal ein kleines Anhängsel an die Auferstehung hier. Es gibt tatsächlich die Ausauferstehung auch noch. Aber darüber möchte ich heute nicht reden. Aber Paulus möchte ihn erkennen. Er möchte den Herrn erkennen. Und es ist eigentlich wunderbar, wenn wir zum Herrn kommen, da gibt es immer noch was mehr zu erkennen. Manchmal sind wir in unserer Erfahrung ein Stück weit gekommen. Gell? Wir kennen den Herrn. Wir kennen ihn in verschiedenen Erfahrungen. Wenn wir beten, erfahren wir, wie der Herr uns rettet. Und wir haben so unseren Weg mit dem Herrn. Aber durch die Umstände will der Herr uns eigentlich in unserem Kennen, in unserer Erkenntnis des Herrn zur vollen Erkenntnis bringen. Ja, da, wo wir an Einschränkungen stoßen, da wächst oft die Erkenntnis des Herrn. Ja, weil wir merken, Mensch, da fehlt mir irgendwas. Mensch, wie komme ich jetzt weiter? Und wir suchen den Herrn. Wir wollen noch mehr von ihm erkennen. Und Stück für Stück kommen wir auch zu der vollen Erkenntnis. Ja, da gibt's viele Wege, ja. Die Erfahrungen, die Nöte bringen uns zum Herrn. Natürlich auch im Wort können wir ihn auch viel erkennen. Wir lesen ja immer Jesaja in der Hausversammlung und da kannst du viel vom Herrn erkennen. Dinge, die es im Neuen Testament so gar nicht erwähnt gibt. Wie der Herr wirkt an seinem Volk, wie er wirken will. Es gibt dort wunderbare Beispiele. Ich habe in der letzten Hausversammlung das schon gesagt. In Jesaja 27 sagt der Herr, dass er jeden Augenblick bewässern will. Ich weiß nicht, ob es so einen Vers im Neuen Testament gibt. Da gibt es auch das lebendige Wasser. Aber dort kannst du den Herrn sehen, der uns jeden Augenblick bewässern will. Egal wie trocken es ist. Oder vielleicht denkst du, ach, ich war doch heute schon beim Herrn. Ich habe ihn schon angerufen. Warum bin ich immer noch trocken? Der Herr sagt, ich will dich jeden Augenblick bewässern. Ich habe das dem Herrn oft gesagt. Herr, bewässere mich nochmal. Ja, das ist vielleicht so wie die Erde jetzt nach 2-3 Wochen Hitze. Da kommt der Regen, da denkst du, guckst die Erde an, denkst, hat es eigentlich geregnet? Das ist immer noch steinhart, immer noch braun und trocken. Da muss noch ein Regen kommen. Und wenn der gekommen ist, dann muss noch einer kommen. Jeden Augenblick will der Herr uns bewässern, bis wir ihn völlig erkennen. Der Herr will uns weiterbringen. Er will uns in der Erfahrung wachsen lassen. Andere Situation dort in Jesaja, gab Schwierigkeiten. Manche wollten nach Ägypten fliehen. Was sagt der Herr ihnen? Jesaja 30, Vers 15. Durch Ruhe und Stille sein will er uns retten. Auch spannend, oder? Du denkst, was machen wir jetzt? Handlungsdruck steigt. Wir müssen aktiv werden. Not am Mann. Der Herr sagt, du brauchst nicht weit gehen, brauchst nicht nach Ägypten gehen, sowieso nicht. Ruhe und Stille sein. Auch eine wunderbare Erfahrung, den Herrn zu erkennen, zu warten, bis der Herr handelt. Ganz genau auf ihn zu schauen, zu sehen, Herr, wann willst du handeln? Oder wann muss ich mit dir zusammen handeln? Aber es ist wunderbar. Das sagt Hebräerbrief auch, gell? Auch im Zusammenhang mit dem Fleiß. Wir sollen Fleiß tun. Man kennt den Vers. was an Fleiß tun, in seine Ruhe hineinzukommen. Ja, wieso muss man fleißig sein, in die Ruhe reinzukommen? Reicht es nicht einfach, sich hinzusetzen, in den Sessel zur Ruhe sich zu setzen? Die Erfahrung lehrt uns oft was ganz anderes. Gell? Wir kommen manchmal ganz schön in die Unruhe hinein und es braucht richtig Einsatz, um in diese Ruhe des Herrn hineinzukommen. Ist ja keine Passivität, ist ja kein sich gehen lassen, sondern es ist ja eine Ruhe im auf dem Herrn schauen, eine Ruhe am Herrn festhalten. Herr, ich halte weiter an dir fest. Ja, es ist nicht besser geworden, es ist schlechter geworden, Herr, aber ich halte immer noch an dir fest. Oder Herr, die gleiche Situation, die kommt schon wieder, aber Herr, ich halte immer noch an dir fest. Ich tue Fleiß, in diese Ruhe hineinzukommen. Ja, was sagt er noch in diesen Abschnitten? Es gibt viele schöne Aspekte. Ja. Wir werden die volle Erkenntnis haben, die volle Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn in wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig. Blind, ja, wer blind ist, der sieht gar nichts. Und wer kurzsichtig ist, der sieht nicht weit genug. Er sieht nur, die Kenner können es vielleicht sagen, wie viel Zentimeter Kurzsichtigkeit ist, aber das ist gerade hier so der Abstand bis zu einem Buch. Alles, was weiter darüber rausgeht, was in die Ferne geht, das siehst du nicht mehr. Und das ist eigentlich schade, wenn wir in unserem Christenleben kurzsichtig sind. Wenn wir gerade nur bis zu unserer eigenen Hand sehen. Wenn wir von der Hand in den Mund leben müssen, weil wir einfach zu wenig Weitblick haben. Wir wohnen ja in einem Haus und das ist alles schön und gut. Aber unser Haus hat einen Nachteil und das wundert mich immer wieder. Wenn man im Wohnzimmer sitzt und rausschaut, man sieht nur bis zum Nachbarshaus, bis zur Mauer. Da gibt es keinen Weitblick. Das ist einfach nur bis zur Nachbarsmauer. Das motiviert mich immer wieder rauszugehen. Ich denke jetzt, die Nachbarsmauer, die habe ich echt schon genug gesehen. Dann gehe ich immer gern ein bisschen aufs Feld raus. Sobald man da ein bisschen hochgefahren ist bei uns, da hast du einen Weitblick. Da siehst du bis zur Schwäbischen Alb, siehst du über die Filderebene raus. Der Herr will uns auch geistlich einen Weitblick geben. Dass wir nicht nur so das sehen, was gerade unser Umfeld ist. Ich, meine Errettung, meine Hilfe. Ja, der Herr hat mir durch den Tag geholfen. Das ist wunderbar, wenn der Herr uns durch den Tag hilft. Der Herr gibt uns Speise. Das ist wunderbar, wenn uns die Speise ernährt. Aber der Herr will uns auch einen Blick geben, der weitergeht. Dass wir nicht kurzsichtig sind, sondern dass wir sehen, was der Herr uns zeigen will, was er noch tun will. Der Herr in unserem Glaubensleben will er noch viel mehr tun, als uns persönlich weiterzubringen. Er will auch seine Gemeinde bauen. Er hat einen Plan. Es ist auch gut, immer wieder dem Herrn zu sagen, Herr, lass mich doch auch dieses Weite sehen. Herr, lass mich die Offenbarung sehen. Ich möchte den ganzen Plan sehen. Es gibt viele Aspekte, wo der Herr uns noch mehr zeigen will. Und wir ihm auch sagen können, Herr, ich will nicht kurzsichtig sein. Herr, öffne mir die Augen. Und das war natürlich auch die Erfahrung von Petrus. Gell? Der Herr hat dem Petrus auch viel gezeigt. Das kommt im nächsten Abschnitt nochmal, was er ihm gezeigt hat. Der Berg der Verklärung hat er ihm gezeigt. Der Vater hat ihm gezeigt, dass nur Christus der ist. Sein lieber Sohn, nicht mehr die Propheten in der alten Zeit, sondern dies ist mein lieber Sohn. Oder in Matthäus 16 hat er ihm auch gezeigt, hat ihm Christus gezeigt. Aber was hat er ihm noch gezeigt? Er hat ihm auch die Gemeinde gezeigt. Herr, zeige uns noch mehr. Herr, lass uns nicht kurzsichtig sein. Ich denke, wenn jetzt die Sommerzeit kommt, wir sollen auch sein Gebet haben, Herr, lass mich nicht kurzsichtig sein. Wir brauchen ja alle auch ein bisschen Erholung, die arbeiten vielleicht besonders. Berufsleben ist nicht gerade einfacher geworden, eher stressiger. Wir brauchen auch ein bisschen Ruhe und dies und jenes, das ist normal. Aber eigentlich sollen wir auch hingehen in diesem Gebet, Herr, lass mich doch ein bisschen weitersehen, Herr. Offenbare dich mir. Gib mir die volle Erkenntnis von dir. Herr, ich möchte weitersehen. Nicht blind und kurzsichtig sein. Und was sagt er dann? Der Blinde und der Kurzsichtige, der hat auch noch die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist auch interessant. Eigentlich würde man ja sagen, die Errettung, die hängt ja auch damit zusammen, dass wir Buße tun. Dass wir unser früheres Leben ablegen, alte Dinge aus der Vergangenheit bereinigen und dann ist es auch erledigt. Dann ist die Buße getan. Aber Petrus sagt hier, wir sollen die Reinigung von den früheren Sünden nicht vergessen. Paulus bezeugt von sich selber, das ist 1. Timotheus 1,15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, unter denen ich der Erste bin. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, oder darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Er hatte immer dieses Bewusstsein, auch später noch, dass er ein Sünder war. Er hat natürlich viel Schlimmes getan, auch gegen die Gläubigen, auch gegen die Gemeinde und auch gegen den Herrn. Deswegen war es ihm wahrscheinlich besonders bewusst. Aber doch, obwohl er die ganze Offenbarung gesehen hat, hat er auch nicht vergessen die Reinigung von den früheren Sünden. Und ja, wir sollen auch Acht darauf haben, dass uns nicht was von früher wieder einholt. Dass nicht Dinge wieder groß werden oder überhaupt die Sünde, sie muss auch behandelt werden in uns. Wir sollen es nicht vergessen, auch um unseres Weitergehens mit dem Herrn willen. Wir können dem Herrn auch sagen, Herr, reinige mich wieder. Wenn uns vielleicht sogar etwas wieder eingeholt hat, der Herr gibt Gelegenheit zur Buße. Und das sollen wir auch in Anspruch nehmen. Es gibt auch Freude, diese Buße. Es gibt auch Freimut, mit dem Herrn feste Schritte zu machen. Es ist in einer gewissen Weise sind es die ersten Schritte, aber in einer anderen Weise ist es einfach auch die Grundlage, auf der wir stehen, dass die Sünde behandelt ist und bei Bedarf auch nochmal behandelt werden muss, immer wieder. Und es gibt uns den Freimut, mit dem Herrn Fortschritte zu machen. Es soll nicht blind sein, nicht kurzsichtig, auch die Reinigung von den früheren Sünden nicht vergessen. Sondern darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist doch wunderbar, da gibt's was festzumachen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber manchmal hast du was im Haushalt, das benutzt du immer wieder und irgendwann denkst du, warum ist es denn so irgendwie, es funktioniert nicht richtig. Er hat neulich einen Hahn, der hat getropft. Naja, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr genau angeschaut, habe nur was hingemacht, damit die Wassertropfen aufgefangen wurden. Später kam dann die Eltern und sagt, sie hat jetzt gemerkt, was das Problem war. Der Hahn, der war komplett locker. Der hat durch das Benutzen ständig, ist er einfach locker geworden. Und da, wo er locker war, da hat es getropft. Jetzt dann wieder festgedreht, jetzt tropft er nicht mehr. In einer gewissen Weise soll es uns daran erinnern, es muss befestigt werden. Eure Berufung und Erwählung muss festgemacht werden. Ihr wird vielleicht nicht locker wie der Wasserhahn, aber doch will es befestigt werden. Ja, indem wir uns daran erinnern, nicht nur daran erinnern, sondern auch davon reden. Indem wir in der Versammlung davon reden, aber indem wir auch zu Menschen reden von unserer Berufung und Erwählung. Das hilft uns, die Berufung und Erwählung festzumachen. Das Aussprechen der Wahrheit macht die Wahrheit fest. Macht die Wahrheit fest in unsere Erfahrung. Macht auch die anderen Geschwister fest. Und wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr gewiss niemals straucheln. Lobt den Herrn. Wir werden nicht straucheln, wenn wir uns befestigen lassen, wenn wir Fleiß tun und umso mehr Fleiß tun. Doch es gibt hier viel zu gewinnen. Und am Ende wird uns sogar der Eingang in das Reich gewährt werden. Da kommt wieder der Herr ins Spiel. Ja? Am Anfang schenkt er uns alles, was zum Leben und zur Göttlichkeit nötig ist. Dann sollen wir Fleiß tun, im Zusammenwirken mit dem Herrn. Und dann am Ende sagt der Herr, es wird uns der Eingang in das Reich gewährt werden. Lobt den Herrn. Ja, wenn wir so viel von ihm gewinnen, wenn wir fleißig sind, dann bekommen wir auch den Eingang in das Reich. Vielleicht sollen wir auch ein bisschen zusammentragen noch, was es heißt, Fleiß zu tun. Wir hatten ja die Verse schon in der Signalgruppe drin. Weiß nicht, ob ihr schon ein bisschen geforscht habt, gegraben habt, was Fleiß noch ist, wie wir Fleiß tun können. Fleiß heißt immer auch die Zeit ausnutzen. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns an der Arbeit wird manchmal dieser Satz zitiert aus Matthäus Evangelium. Bewusst oder unbewusst. Ich wundere mich immer, woher er kommt. Die extra Meile gehen. Kennt ihr diese Redewendung? Kommt eigentlich aus dem Wort. Der Herr sagt, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh noch eine. Wir sollen Fleiß tun. Nicht mit ein bisschen zufrieden sein, sondern fleißig sein. Das, was wir haben, einzusetzen, die Zeit auszukaufen. Und es wird sich lohnen. Es lohnt sich heute und es wird sich auch für die Zukunft lohnen, wenn wir Fleiß tun. Darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß. Amen. Ich glaube, damit höre ich auch auf. Lasst uns weiter Fleiß tun, ins Wort zu gehen, Gemeinschaft zu haben. Amen.
Ich möchte zu dem "Uns ist alles geschenkt" und Fleiß tun was sagen. Also da gibt es ein wunderschönes Bild, was treffender nicht sein kann. Wenn du auf dem Land lebst, einen Hof hast und dir ist alles geschenkt, da ist alles da. Du hast wunderbare Äcker, du hast ein kostbares Saatgut, Getreide, Kartoffeln, alles was du brauchst. Du hast alle Maschinen, die dazu nötig sind, alle Setzgeräte, alle Erntegeräte, alles was du sonst noch brauchst. Dann ist dir alles geschenkt. Angenommen, du erbst es, ist dir alles geschenkt. Ohne Fleiß wird da gar nichts passieren. Du musst diesen wunderbaren Acker, musst du besäen mit deinem Saatgut, dann musst beten, dass bewässert wird. Manchmal muss man bewässern. Mein Papa und ich haben das gemacht. Ja, du musst fleißig sein, das, was du hast, einzusetzen. Also wir haben auch umständlich gearbeitet, muss ich sagen. Uns war nicht alles geschenkt. Da ist sehr viel umständlich mit der Hand tun müssen. Vielleicht ist es so bei uns. Wir haben noch gar nicht alle Scheunen aufgemacht. Da sind Gerätschaften drin zum Arbeiten. Wunderbar zu arbeiten, kostbare Hilfe. Und wir mühen uns ab, von Hand irgendwas zu werkeln. Also das zu diesem Bild. Also uns ist alles geschenkt, aber ohne Fleiß zu tun, wird da gar keine Ernte kommen. Und mein Vater war unwahrscheinlich fleißig, unwahrscheinlich. Und er hat uns auch mit dazugenommen in seinen Fleiß. War als Kind nicht immer so einfach, aber hat nicht geschadet. Ja, und dann haben wir noch was. Ich möchte auf den Vers nochmal kommen, den Andreas schon erwähnt hat. In Jesaja 27, 2, 3, 4 möchte ich lesen. An jedem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg, besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke. Das ist der Segen, den der Herr dazu gibt. Wenn wir das, was er uns geschenkt hat, fleißig einsetzen, dann ist er kann nur Segen geben, gell? Er bewässert ihn alle Augenblicke, damit ihm nichts zustößt. Behüte ihn Nacht und Tag, so kostbar. Das ist der Herr, der zu diesem Fleiß alles hinzugibt. Und dann war nochmal was Kostbares. Zorn habe ich nicht. Also der Herr hat keinen Zorn über uns. Er ist unser lieben Vater, das haben wir heute auch schon gehört. Und dann heißt es, Oh, fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Das ist nicht gegen dich, dieser Zorn, das ist gegen diese Disteln. Wir leben einfach noch in dieser Zeit. Einmal ist die Zeit der Gnade für uns, andere Mal ist aber auch die Zeit, es ist halt noch Fluch da, das sehen wir. Dornen und Disteln überall. Gell? Da ist einer da, der sät. Woher kommt jetzt diese Distel wieder? Da ist halt einer da, der sät. Und ich habe es auch in der Hausversammlung schon erwähnt, wir laufen immer, wenn wir so einen kleinen Spaziergang bei uns machen, da laufen wir gerade am Getreidefeld vorbei. Da steht schon wunderbar Frucht. Aber ich sage mal, circa 20% ist mit Disteln bestellt. Und da kümmert sich niemand drum. Vergleich, wie das nächstes Jahr aussieht. Da sind es 30% Disteln. Und mein Papa, und das ist mir so ein Beispiel geworden, mein Papa ist immer mit Fleiß und Wut gegen diese Disteln vorgegangen. Immer. Also er hat auch jetzt erst 93 gesagt, das sind Disteln, da muss ich raus. Jetzt müsste er mit dem Rollator raus, aber ihn treibt so, diese Disteln anzugehen. So wie unser Herr, gell, mit Zorn offende ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen. So, du musst dranbleiben an diesen Disteln. Gell. Die sind dir jetzt nicht vom Herrn gegeben, sie sind halt da. Aber der Herr, ja, er macht nichts Liebers, als mit dir nach diesen Disteln zu schauen, dass dein Herzensfeld kostbar reingehalten wird. Wir sind da und wir müssen dranbleiben. Es ist nicht, dieses Jahr kümmern wir uns um die Disteln und nächstes Jahr haben wir kein Problem mehr damit. Es ist ein jährlicher, also in der Landwirtschaft ist ein jährlicher Kampf, aber bei uns ist ein täglicher Kampf. Gell? Herr Jesus Christus, also auch fleißig mit dem Herrn, voller Freude mit dem Herrn zusammen gegen diese Dornen und Disteln anzugehen. Es ist alles geschenkt, aber das müssen wir einfach anpacken mit dem Herrn. Ich lobe den Herrn. Ja, es ist einfach ein kostbares Leben und es ist schön, dass der Herr uns Licht gibt, Dornen und Disteln zu sehen. Also mir hat er das gezeigt, so an diesem Feld vorbei ist mir das bewusst worden, oh, Thomas, ist ja dein Herz. Das ist ja dein Herz. Da ist viel Frucht schon aufgegangen durch die Gnade des Herrn, aber da sind noch einige Dornen und Disteln da, gell? Ja, da nicht schläfrig werden, gell? Herr Jesus Christus, ich lobe dich.
Und da kamen so 10 junge Leute vorbei, so zwischen 20 und 30 vielleicht, Jungs und Mädchen, und fragten mich, ob es hier irgendwo Wein zu kaufen gäbe. Und dann sagte ich, nee, und dann sagten sie, ob ich eine Flasche Wein für sie hätte. Dann habe ich gesagt, ich kann mal gucken, aber ich glaube kaum, und ich habe auch keine gehabt. Aber dann habe ich, weil ich wieder vom Keller hochkam, ein paar Traktate in die Hand genommen und habe ihnen gesagt, ich hätte was ganz Wertvolles für sie. Ich wollte ihnen gerne sagen, dass Gott, der Schöpfer, erzählt. Aber es war so schön, die sind stehen geblieben, die haben zugehört, sie haben Fragen gestellt und ich habe weitergeredet und ich war einfach so glücklich. Und wir beten ja auch, dass wir Menschen finden, die zuhören, und da waren auf einmal eine ganze Gruppe, die zugehört hat, und mit den Traktaten hatten sie ja auch was, wo sie weiterlesen können. Lob dem Herrn.
Also ich denke, Zeit hängt auch immer mit dem Fleiß zusammen. Also wie tut man die Ressource Zeit einsetzen? Und wir Menschen haben ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Und das Problem ist auch, wir können die halt auch nicht anhalten, sondern die läuft halt einfach weiter. Und dementsprechend ist es halt immer die Frage, ob man kann die Zeit auf der faulen Haut rumliegen, dann vergeht sie, oder man schafft was, dann vergeht die Zeit auch. Vergeht halt so oder so. Und ich finde, da im Wort gibt's so 2 Stellen, also die wurden zitiert. Zum einen hier Epheser 5, 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit freikauft. Die Tage sind böse. Und der Vers 17 noch dazu. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ja, irgendwie dieser Wille des Herrn ist da so entscheidend. Wie soll ich sagen, ob wir unseren Willen tun oder den Willen des Herrn. Und dann gibt's noch in 1. Petrus 4, 1 und 2, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, um die noch übrige Zeit im Fleisch nicht in den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Ich glaube, das Wichtige beim Fleißtun ist halt wirklich, dass man nach dem Willen Gottes fragt und diesen Willen Gottes ausführt. Es gibt im Leben ja so viele Situationen, wo ich manchmal denke, ich könnte es jetzt auf meine Weise regeln, ich mache das halt schnell so, oder ich halte halt inne und fragt lieber vorher den Herrn, ob es vielleicht anders ist. Und natürlich zeigt die Erfahrung, es mag manchmal klappen, wenn ich die Dinge auf meine Weise regel, aber es ist eigentlich immer viel kostbarer, wenn man die Dinge auf die Weise des Herrn regelt und halt im Prinzip seinen Willen ausführt in allen Dingen. Amen.
Da kommt der Petrus jetzt auf einmal auf Sünde zu sprechen und auf die Reinigung von den Sünden. Man denkt mir, ja gut, das ist ja lang vorbei. Scheinbar ist es doch so wichtig, gell? Und so sollen wir das nie denken. Es sind da zwei Dinge. Einmal, dass wir, egal wie lange wir schon mit dem Herrn gehen, wir sollen immer so dankbar sein, dass der Herr uns unsere Sünden vergeben hat. Selbst wenn es schon lange zurückliegt, vielleicht, ja, wo du jetzt was Schlimmeres gesündigt hast. Ich bin dankbar dafür, dass der Herr mir vergeben hat. Diese Kostbarkeit der Erlösung, die soll uns immer so klar vor Augen stehen. Und es nicht vergessen, ja gut, dass ich da dies und jenes Mal halt auch verwickelt war, sondern danken dem Herrn, du hast mir vergeben. Ohne dich wäre ich nichts als ein Sünder, nur dem Tod geweiht. Aber durch dich, Herr, habe ich solch eine Gnade gefunden, dass ich ein Kind Gottes sein kann, durch dich leben kann. So ein Reichtum. Und dann ist es aber auch, dass die Sünde so leicht umwickelt, ja, so uns leicht einfängt. Das ist so, auch in unserem Leben. Und wir brauchen auch jetzt immer wieder Vergebung. Und das sollen wir nie leicht nehmen. Dass wenn irgendwas aufkommt in unserem Leben, dann so schnell drüber weggehen. Gut, das Blut macht uns frei. Ja, das geht schnell und gut. Aber wir können gleich wieder weitergehen. Dennoch nehme ich es so ernst und sorgfältig damit umzugehen. Dass wir immer wieder Buße tun. Da hatte jemand ein Problem, weil irgendwo eine Stelle im Knochenbruch nicht richtig geheilt ist. Und was war die Ursache? Dort war eine Entzündung drin an der Stelle. Deswegen konnte es nicht heilen. Und so ähnlich ist es vielleicht auch, wenn irgendwo Sünde im Leben ist, dann muss sie ausgeräumt werden. Nur dann kann auch wahrhaft Heilung geschehen und Wachstum und Zustrom an Leben. Amen.
Schenkt uns Freude und Freimut. Und Frank hat schon von unserer Hausversammlung berichtet, wo wir von dem Gleichnis geredet haben. Und das Gleichnis war eigentlich nicht nur ein Gleichnis, sondern es waren drei verschiedene. Da ging es einmal um das verlorene Schaf, dann ging es drum um die Münze, die gesucht wurde, und dann ging es um den verlorenen Sohn. Und das Schöne war, die Gleichnisse haben immer mit Freude geendet. Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und das fand ich so schön. Und passt auch zu diesem, die Buße schenkt uns Freude und Freimut und reinigt uns. Und dann machen wir mit dem Herrn Fortschritte. Amen.
Ja, unser Leben ist tatsächlich so ein Feld mit Disteln drin. Und wir sind ständig beschäftigt damit. Auch auszureißen, auch früheres, was wieder hochkommen will, zu behandeln, das ist schon eine tägliche Arbeit. Das hört mit dem Alter nicht auf. Es bleibt bei dieser ständigen Arbeit. Das muss gemacht werden. Sonst gibt es bald keine Frucht mehr. Auf der anderen Seite gibt es auch wunderbare Möglichkeiten, einfach die innere Kraft, den Glauben zu stärken. Durch das Wort zum Beispiel, wenn ich das Wort nicht nur einfach lese, wie gewohnt, sondern anfange mit dem Herrn über dieses Wort zu sprechen, das stärkt den Glauben. Oder wenn ich einfach, was wir alle wissen, es ist wunderbar, den Namen des Herrn anzurufen, dann ist er reich für uns, reich für alle, die ihn anrufen. Der Name Gottes, der Name Jesu Christi hat Kraft, eine Wunderkraft, die uns schon so oft auch aus Schwierigkeiten gerettet hat, auch in unserem Kampf gegen Dornen und Disteln gestärkt hat. Wir brauchen diese ständige, erneuerte Kraft. Das ist unser Fleiß. Ja, beten mit Geschwistern zusammen, beten alleine, das ist alles so förderlich für unseren Geist. Dass der Geist wächst, dass der Geist stark wird, dass unsere Widerstandskraft wächst. Wir haben also wirklich viel zu tun, wenn ich so sagen darf. Aber es ist eine schöne Arbeit. Eine schöne Arbeit, mit dem göttlichen Leben zu arbeiten. Ja, so wird uns zum Schluss der Eingang in das himmlische Reich dargereicht. Also das Tor ist offen. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr war immer unser Begleiter und jetzt sehen wir ihn in der ganzen Fülle. Lob den Herrn.
Ja, das liest sich alles so wunderbar. Fleiß tun im Glauben, darreichen, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, göttlichen Ausdruck, Bruderliebe und die Liebe. Und diese Dinge reichlich bei uns vorhanden sind. Aber in unserer Erfahrung ist es oft so, dass sie eben nicht vorhanden sind. Und ich will mal sagen, auch deswegen hat der Herr uns das Gemeindeleben gegeben. Im Miteinander kann man diese Dinge wunderbar entwickeln. Ich will von Jesaja 30 noch was lesen, Vers 19, 20 und 21. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt. Das war schon das Volk und war schon in Zion und hat in Jerusalem gewohnt. Du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Ja, das ist so. Manchmal, auch wenn wir in Jerusalem sind, da gibt es doch Hilfegeschrei. Aber sobald er hört, wird er antworten. Und durch dieses Zusammenwirken mit ihm reicht er uns da, was wir von ihm nötig haben. Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben? Manchmal geraten wir halt in Situationen, ja, wir haben schon den Herrn in uns, wir haben auch uns genährt, uns gegessen, aber das hält ja manchmal nur eine Weile. Dann kommt wieder eine Situation der Bedrängnis. Und da wird's knapp. Aber dann wird sich dein Lehrer nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Es gibt immer mehr vom Herrn zu sehen. Und das ist doch wunderbar. Herr, ich brauche dich jetzt neu. Und ich bleibe bei dir und ich halte mich an dich und fülle mich neu mit dir. Und dann noch, und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, ja, das kommt halt manchmal vor. Da sehen wir uns vor einer Schwierigkeit und dann guckt man in seinen eigenen Kammern, Ressourcen, Möglichkeiten, was man machen kann oder auch woanders. Aber wenn wir da zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollen, dann werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Das ist doch wunderbar. Dies ist der Weg, den geht. Lob den Herrn. Und das passiert im Gemeindeleben. Und dann kommt es manchmal halt vor im Familienleben und, oder auch im Umgang mit anderen Menschen, mit Mitmenschen. Und manchmal braucht man die Selbstbeherrschung, aber ich merke auch, ich brauche auch oft Ausdauer. Oder kürzlich war eine Situation, die habe ich jetzt vergessen, zum Glück, aber ich weiß noch, das hat mir ziemlich zu schaffen gemacht. Aber was soll man machen? Diesen Weg geht. Herr, ich nehme dich. Ich gehe mit dir. Ich nehme dich jetzt als mein Leben. Du bist jetzt meine Selbstbeherrschung. Du bist auch meine Bruderliebe. Das alles, was dann nicht da ist, das ist aber der Herr in uns. Und das wird dann sein Anteil. So wächst der Herr, so kommt Frucht hervor. Und das will er reichlich genießen im Gemeindeleben.
Dafür haben wir die Geschwister um uns herum. Und das soll auch nicht weniger werden. Da dürfen wir auch nicht kurzsichtig sein oder in Rückzug gehen, sondern umso mehr die Geschwister suchen. Wir können den Herrn nur gemeinsam in seinen Reichtum und in seiner ganzen Fülle ergreifen. Lob den Herrn.